Heute Abend ist das Thema das Denken und die Weisheit. Weisheit ist ja etwas äußerst Kostbares und die Bibel rühmt die Weisheit auch immer wieder. Wir können es mehrfach in den Sprüchen auch finden, wie hier Salomo gerade auch die Jünglinge, die Söhne dazu auffordert, auf die Weisheit Acht zu geben, die kostbarer ist als so manche oder ich sage jetzt mal alle irdischen Schätze. Die Weisheit befähigt uns, Dinge zu beurteilen, Zusammenhänge zu sehen, auch die richtigen Prioritäten zu setzen, zu erkennen, was eben vorrangig ist und was weniger wichtig ist. Die Weisheit kann auch erkennen, welche längerfristigen Auswirkungen ein Verhalten hat, welche Auswirkungen ein bestimmtes Denksystem hat. Ich bin manchmal überrascht, wie hochintelligente Leute, die sogar einen Professorentitel innehaben, ich komme ja auch viel mit solchen Leuten ins Gespräch, manchmal Aussagen machen, wo ich sagen muss, das ist absolut töricht. Es ist überhaupt nicht langfristig gedacht, sondern sehr kurzfristig. Das ist dann schon sehr erstaunlich, dass Männer, die so über eine hohe Intelligenz verfügen, irgendwo noch wenig Ahnung haben von einem langfristigen Denken. Das heißt, wenn man sich für irgendwelche Dinge entscheidet, dass man dann durch die Weisheit auch erkennen kann, was für Auswirkungen hat das, wo führt das hin, wo endet man damit? Es ist ja ein Ausdruck der Torheit, wenn man meint, man könne Menschen einfach nur gebrauchen. Ich rede einerseits vom sexuellen Gebiet, aber ich rede auch von anderen Gebieten, wenn ich an Wirtschaftsführer denke, die in Menschen halt eine Nummer sehen, die entweder rentiert, weil sie eben produziert und einen sehr großen Gewinn einbringen für die Firma, oder ob Menschen nur oder wie soll ich sagen, mehr Unkosten fabrizieren als etwas anderes. Und dann geben sie einem solchen Menschen einfach kaum mehr Wert. Sie machen den ganz großen Fehler, dass sie den Wert eines Menschen darüber definieren, wie viel er produziert, wie viel Geld er einbringt oder eben wie viel Kosten er verursacht. Und dann hat man hier einen völlig falschen Maßstab und erkennt nicht, dass es letztlich darum geht, dass wir in einer Beziehung der Liebe, der gegenseitigen Zuneigung leben, weil das alleine macht das Leben lebenswert. Ich habe die interessante Erfahrung gemacht, ich habe ja als Architekt auch zum Teil Bauherren gehabt, die richtig viel Geld gehabt haben. Einmal durfte ich eine Villa umbauen die über 3,5 Millionen gekostet hat. Und da war also alles drin mit Fitnessraum, Hallenbad, Sauna und Kaminzimmer und ja, alles Mögliche, ja. War beeindruckend, auch das Gestalterische, da hatte dann noch einen speziellen Innenarchitekt. Und wir waren dann auch mal mit diesem Bauherr-Ehepaar zusammen. Und da war dann wirklich alles innen, also alles perfekt. Alles hat gestimmt, Essen, alles perfekt. Aber es herrschte eine Spannung, auch dann Streit. Und man hat sich völlig unbehaglich gefühlt und hat gesagt, ach, ich bin froh, wenn der Abend wieder vorbei ist. Sie selber dachten, sie könnten mich ein Stück weit imponieren mit dem Perfekten, was sie hier haben. Und einige Zeit später war ich bei einem älteren Ehepaar, die wohnten ganz einfach, ganz bescheiden, gab auch ein ganz einfaches Abendessen, aber es war so eine Liebe und Herzlichkeit, eine Atmosphäre, die war einfach so schön, dass man sich richtig wohl gefühlt hat. Und da wurde mir einmal mehr bewusst, wie wertvoll es ist, wenn wir eben lernen, alles von der Beziehung her zu sehen und nicht von den Zahlen. Man kann den Wert des Lebens nicht über die Zahlen definieren und wie viel einer verdient oder eben nicht verdient, sondern wie ist die Beziehung, wie ist das Füreinander. Man fühlt sich einfach zu Hause da, wo man geliebt wird. Und da, wo eine gegenseitige Wertschätzung da ist, da fühlt man sich zu Hause, da fühlt man sich geborgen. Und das muss ich dann immer wieder mit Schrecken feststellen, dass hochintelligente Wirtschaftsführer alles nur von den Zahlen her sehen. Und das Leben macht nur dann einen Sinn, wenn die Zahlen stimmen. Und das ist eigentlich so etwas von erbärmlich. Also ich kann nicht anders sagen, als dass mir diese Leute eigentlich leid tun, denn sie sind total arm. Wenn sie auf dem Sterbebett liegen und womöglich mehrere Villen besitzen und eine Yacht auf dem Mittelmeer, aber keine Liebesbeziehungen, es ist einfach nur schrecklich. Es ist einfach nur schrecklich. Ja. Das Denken hat natürlich auch sehr stark etwas mit der Weisheit zu tun. Wir wissen aus der Bibel, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit. Mit Weisheit kann man sehr viel Kreatives tun. In der Bibel heißt es, dass durch die Weisheit die Erde gegründet wurde. Interessanterweise ist auch in 2. Mose, ich weiß jetzt die Stelle nicht auswendig, wo es darum ging, dass Handwerker, Künstler die Stiftshütte erbaut haben, wo es darum ging, die entsprechenden Gegenstände zu formen, zu bilden. Da hieß es, und Gott gab ihnen Weisheit. Also etwas auch in einer, ich sage jetzt mal, das ist jetzt natürlich nur eine äußere Darstellung, in einer richtigen Proportion, in eine richtige Form hineinzubringen, brauchte es damals Weisheit. Natürlich ist das ein Bild auf eine geistige Weisheit, dass man durch die Weisheit auch lernen kann, Dinge in eine richtige Form hineinzubringen. Geistliche Dinge. Auch die Bereiche unseres Lebens in eine richtige Form hineinzubringen. Und ich glaube, wir dürfen, wenn wir an unser Denken erinnert werden, auch immer mehr wissen, es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir uns Weisheit von Gott wünschen und auch erbeten. Gott hat verheißen, dass diejenigen, die ihn darum bitten, dass er ihnen Weisheit geben wird. Und die Weisheit ist wirklich ein kostbares Gut. Mit der Weisheit können wir nicht nur selbst unsere Entscheidungen in gute Bahnen lenken. Natürlich brauchen wir immer auch die Führung des Heiligen Geistes. Aber Weisheit lernt uns schon einmal, die Dinge richtig zu sortieren, zu ordnen und in ein richtiges Verhältnis zu bringen. Ich möchte aber noch mal ein paar Gedanken weitergeben zum Denken allgemein. Wir wissen, durch das Denken entstehen Worte, Handlungen, Projekte, Werke und so weiter. Man könnte also das Denken als Ursache aller Dinge sehen. Das gilt sowohl im Bereich der Schöpfung als auch im Bereich aller Dinge, welche die Menschen erschaffen haben. Jedes Gerät, jedes Gebäude geht letztlich auf einen Gedanken zurück. Die Evolutionisten sehen in Bezug auf die Lebewesen- und Pflanzenwelt wahrscheinlich keinen Gedanken als Ursache ihrer Existenz, was ja eigentlich erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass jede menschliche oder tierische Zelle mit einem Supercomputer verglichen werden kann. Eine Hautzelle von mir enthält den gesamten Bauplan meines Körpers. In der Hauptzelle ist die Information drin für mein Auge, für mein Ohr, für mein Herz, für meinen Darm, für meinen Finger, für meinen Fuß und alles. Die ganze Information in einer Hautzelle. Und darum kann man sehr wohl sagen, dass jede einzelne Zelle am Körper ein Supercomputer ist. Warum bildet sich jetzt aber bei meiner Hautzelle nicht ein Auge? Das war ja dann für die Wissenschaftler sehr interessant zu feststellen, warum ist eigentlich, da ist die ganze Information vorhanden, aber es bildet sich eben nur eine Hautzelle bei der Hautzelle und kein Auge. Man hat herausgefunden, dass alle anderen Informationen, die eben nicht die Bestimmung dieser Zelle entsprechen, dass die verschlossen sind. Und ich habe den Eindruck, dass es sich beim Leib Jesu ganz ähnlich verhält. Durch den Christus in uns haben wir die Gesamtinformation des Leibes Jesu Christi in uns. Aber es wirkt sich nur diese Information in uns aus, zu dem wir berufen sind. Ich weiß ja nicht, was ich für eine Funktion innerhalb des Leibes Jesu habe, ob ich Daumen bin oder Ohr oder vielleicht Auge oder Nase, keine Ahnung. Ja, ich rede jetzt mal menschlich, das weiß der Herr allein. Aber in mir bildet sich diese Information aus, zu der ich bestimmt bin. Und ich werde innerhalb des Leibes Jesu, und das gilt auch für jeden Einzelnen hier, der zum Leibe Jesu gehört, werde ich total einmalig sein und ihr werdet auch total einmalig sein. Wenn eine Zelle, ein Glied fehlt, ist der Christus nicht vollständig. Und jeder Einzelne ist ein Original, das es eben nur einmal gibt. Und dieses eine Original brauchen wir alle unbedingt. Es darf keiner fehlen. Wenn einer fehlen würde, wäre der Leib des Christus unvollständig, unvollkommen. Und das passiert unserem Gott garantiert nicht. Ja, also jede Zelle ist ein Supercomputer, etwas Wunderbares. Aus der Tatsache, dass jedes Werk seinen Ursprung in den Gedanken hat, könnte man schließen, dass die Intelligenz der entscheidende Faktor für alle Werke ist. Tatsächlich spielt die Intelligenz eine ganz entscheidende Rolle, wenn es darum geht, eine Sache möglichst effizient und wirkungsvoll durchzuführen. So ist es zum Beispiel nicht möglich, ohne Intelligenz einen Hubschrauber zu bauen. Aber die Intelligenz ist absolut kein Garant dafür, ob eine geplante Sache auch langfristig gut ist. Es braucht schon sehr viel Intelligenz, eine Atombombe zu bauen. Aber wir wissen, der Bau einer Atombombe ist eigentlich nur eine Katastrophe. Gerade auch böse Menschen sind oft äußerst intelligent, aber sie fügen mit ihren Planungen der Gesellschaft sehr großen Schaden bei und, was sie oft nicht wissen, langfristig auch sich selbst. Ihnen fehlt im Prinzip die Weisheit. Den Bösen fehlt die Weisheit. Der Böse denkt immer kurzfristig, vielleicht mittelfristig, aber er denkt nie langfristig. Damit meine ich nicht über den Tod hinaus. Es gab ja diesen reichen Mann, der gesagt hat, ja, jetzt habe ich so viele Güter und jetzt werde ich es gut haben, kann mein Leben genießen. Und dann heißt es, Gott kommt zu ihm und sagt, du Tor, noch heute Nacht wird deine Seele von dir gefordert. Also der Böse denkt, wenn ich mir möglichst viel Vermögen aneigne, dann kann ich nachher möglichst ruhig bis an mein Lebensende mein Leben genießen und ich kann mich medizinisch gut absichern und so. Und er merkt nicht, dass unter Umständen er mit einem Schicksal konfrontiert wird, wo ihm sein ganzes Geld einfach nichts nützt. Absolut nichts. Und sie denken kurzfristig, und wer böse ist und dabei bleibt, wird erleben, wie schrecklich es ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Sie denken kurzfristig und deshalb haben sie keine Weisheit. Die Bosheit verschafft den Tätern immer nur kurz, manchmal auch mittelfristig, scheinbare Vorteile, aber längerfristig fügen sie sich selbst große Schmerzen zu. Das kann man ja anhand eines Beispiels aus dem letzten Jahrhundert deutlich machen. Wer 1933 bei den Nazis Karriere machte, landete in der Regel nicht im KZ. Das heißt, er hatte über 12 Jahre lang, stand er nicht in der Gefahr, plötzlich von der Gestapo abgeführt zu werden, es sei denn, er hat sich irgendetwas zu Schulden kommen lassen, das dem Führer nicht gepasst hat. Aber wenn er ein totaler Nazi war, dann kam er nicht ins KZ. Aber nach 1945 wurde das für einen Großteil dieser Leute zu einer ganz großen Hypothek. Die wenigen, die sich noch nach Südamerika absetzen konnten und sich dort mit ihrem gestohlenen Geld aus dem Vermögen der Juden einen schönen Lebensabend einrichten konnten, werden einmal vor dem Weltenrichter stehen und müssen das Verderben ernten. Menschen, die das Unrecht der Nazis erkannten und sich dagegen wehrten, wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, landeten oftmals im KZ. Er wurde jetzt nicht, er kam nicht ins KZ, er kam in ein Gefängnis. Er hängt. Dietrich Bonhoeffer wurde erhängt, aber ich glaube, es war ein Gefängnis, war kein KZ, so viel ich weiß. Aber trotzdem, das heißt, er hat ja kurzfristig hat er Nachteile. Dietrich Bonhoeffer, er kam ins Gefängnis, aber er hatte seinen Frieden und er hat ja auch das schöne Lied gedichtet von guten Mächten, wunderbar geborgen. Ich glaube, dass er diese Geborgenheit auch bis ans Ende spüren durfte, auch wenn er angefochten wurde. Und nach seinem Tod konnte er mit Freuden vor dem Schöpfer erscheinen. Das heißt, er hatte kurzfristig eigentlich es schlechter als vielleicht ein Nazi, der eben nicht ins Gefängnis kam, aber später dann eben mit einer großen Schuld vor Gott erscheinen muss. Der Böse ist nie weise. Er ist eigentlich in den Augen Gottes immer töricht, immer dumm. Ob die Intelligenz sinnvoll genutzt wird oder nicht, hängt vom Herzen ab und mit dem Herzen hängen die innersten Motive zusammen. Also die Frage, was ich im Innersten meines Herzens will, ist absolut entscheidend. Strebe ich im tiefsten Innern nach meiner Ehre, nach meinem Genuss, oder will ich zur Ehre Gottes leben und meine Mitmenschen von ganzem Herzen lieben? Für mich ist es eigentlich immer wieder ein Punkt, wo ich mich ausrichten kann, justieren kann, wenn ich mir die Frage stelle, ist jetzt das, was ich hier plane, ist das zur Ehre Gottes? Und ist es zum Wohl für meine Mitmenschen? Dient das meinen Mitmenschen? Es gibt ja das schöne Wort, ich glaube, es steht im Hohelied, sein Panier über mir ist die Liebe. Das Feldzeichen. Wenn eine Armee früher in eine Richtung marschierte, und da waren ja ganz viele Leute, vielleicht 300, 400, 500 Leute, und dann wusste man nicht recht, geht's in welche Richtung geht es, dann gab es vorne so ein Feldzeichen, ein Panier, und sie wussten, wenn jetzt das Panier da vorne plötzlich nach links geht, dann wussten sie, aha, jetzt geht es demnächst nach links. Das heißt, sie orientierten sich in ihrer Bewegung am Panier. Und wenn das Panier über uns die Liebe ist, dann ist das eine ganz wunderbare Sache. Wenn wir immer wieder uns auch orientieren können an der Liebe Gottes, ist das einfach eine ganz wunderbare Sache. Wer für die eigene Ehre lebt, kann nicht wirklich demütig sein. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Und wer nicht demütig ist, wird früher oder später seinen Nächsten entwerten. Wenn ich nicht demütig bin, werde ich irgendwann meinen Nächsten entwerten. Und ein Klima der Lieblosigkeit und des Unfriedens schaffen. Demut ist deshalb so wichtig, weil man Demut nicht von der Liebe trennen kann. Hochmut entwertet den Nächsten immer. Wenn ich hochmütig bin, entwerte ich meinen Nächsten. Anders geht es gar nicht. Will ich ganz zur Ehre Gottes leben oder auch zu meiner Ehre? Wer sich selbst die Frage ganz ehrlich beantwortet hat, weiß auch, inwieweit er sein Herz dem Herrn geschenkt hat. Wenn ich zu 100% zur Ehre Gottes leben will, ich rede hier von will, nicht von können, dann habe ich dem Herrn mein Herz zu 100% geschenkt. Ob ich auch zu 100% zur Ehre Gottes leben kann, das ist eine andere Frage. Eine andere Sache, das Entscheidende ist, ob ich es will. Ich möchte zu 100% zur Ehre Gottes leben, dass es mir aber immer wieder auch passiert, dass ich Dinge sage, um mich selber irgendwo in den Vordergrund zu schieben, das versteht sich von selbst. Das heißt, man fällt immer wieder auch ein Stück weit in einen kleinen oder größeren Hochmut zurück, aber wohl uns, wenn wir uns da selber auch immer wieder korrigieren oder wenn uns Gott einen Menschen in den Weg stellt, der uns dann mal wieder so ein bisschen oder vielleicht manchmal auch ein bisschen stärker demütigt. Gott schickt uns ja manchmal Menschen, die uns dann wieder auf den Boden zurückbringen. Nicht selten sind es dann auch Ungläubige, ja. Wo wir dann sagen, ja, jetzt musste ich sogar mir etwas von einem Ungläubigen sagen lassen. Das macht Gott eben auch. Gott bietet uns Menschen, gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen, lass an meinen Wegen Gefallen haben. Diese Bitte Gottes an uns Menschen hat auch gleichzeitig die wichtigste Entscheidung unseres Lebens zur Folge. Weihe ich meine innersten Motive dem allmächtigen Gott? Das ist die Frage. Wir wissen ja, dass eigentlich am Anfang stehen ja die Motive, die Ziele. Und aus den Zielen, aus den Motiven heraus entsteht dann das übrige Denken. Man könnte sagen, Motive, Ziele sind so wie die Wurzel und aus dieser Wurzel kommen dann die anderen Gedanken heraus. Darf Gott meine zentralen Beweggründe, mein Herz, das Herz ist die Willenszentrale des Menschen, darf er meine zentralen Beweggründe bestimmen oder will ich selbst darüber entscheiden, in welche Richtung mein Leben gehen soll? Die Auswirkungen dieser weitreichenden Entscheidung sind wohl den wenigsten Menschen bewusst. Es geht letztlich um alles oder nichts. Es geht um Leben oder Tod. Die Entscheidung, sein Herz dem Allmächtigen anzuvertrauen, erscheint zuerst einmal alles andere als attraktiv. Wie kann ich mein Herz einem unsichtbaren Gott anvertrauen, von dem ich noch nicht so viel weiß? Laufe ich dabei nicht in Gefahr, dass mein Leben in einem Desaster endet? Weil ich mich auf eine unbekannte Person einlasse, von der ich vielleicht nicht einmal ganz genau weiß, ob sie überhaupt existiert. Also ich rede jetzt mal aus Sicht eines Ungläubigen oder einer, der noch nicht so recht weiß, ob es Gott gibt. Hinzu kommt noch das flaue Gefühl, dass dieser Gott von mir vielleicht einen Lebensstil erwartet, den ich sowieso nicht erfüllen kann. Und an dieser Stelle möchte ich eine Klammer aufmachen. Ich habe den Eindruck, dass es viele Menschen, also sehr viele Menschen, die mit dem christlichen Glauben konfrontiert werden, dass sie sehr wohl wissen, wie sich ein Christ zu verhalten hat. Wenn Christen etwas falsch machen, dann sagen sie ja sehr schnell, und das will ein Christ sein. Also sie wissen ungefähr, wie sich ein Christ zu verhalten hat. Und ich glaube, in ihrem Unterbewusstsein ist auch ein Stück weit der Gedanke da, das denken sie vielleicht nicht so bewusst, wenn ich mich mit diesem Gott der Bibel einlasse, dann erwartet der von mir die totale Demut, die totale Hingabe, die totale Liebe, das Gehorsamsein. Und ich weiß jetzt schon, das schaffe ich nie. Und deshalb verdränge ich diesen Gott viel lieber. Eigentlich sind sie ja total ehrlich. Weil wenn sie das so unbewusst denken, ich sage nicht, sie formulieren das nicht so mit diesen Sätzen. Ja. Es gibt ja so ein inneres Empfinden, das man nicht mit Sätzen formuliert, aber wenn man versucht, dieses Empfinden einmal zu beschreiben, dann kommen dann plötzlich diese Sätze raus. Also man hat Angst, dass man hier mit einem Gott sich auf einen Gott einlässt, der so hohe Forderungen an einem stellt, die man selber nicht erfüllen kann, was ja auch stimmt. Und wenn es dann noch so weit kommt, dass man selber versagt, dann lädt man ja den Zorn Gottes erst recht auf sich. Also ich kann besser damit leben, wenn ich diesen Gott verdränge. Eigentlich sind sie ehrlich. Nur vergessen sie etwas. In dem Augenblick, wo wir unser Herz ihm übergeben, wirkt er ja durch den Heiligen Geist in uns und gibt uns, je länger, je mehr, auch die Kraft, ihm zu gehorchen und aus der Liebe heraus zu leben. Also sie rechnen natürlich nicht mit dieser göttlichen Kraft. Sie denken, sie müssen aus sich selbst den Anforderungen Gottes genügen. Und da merken sie irgendwie bewusst oder unbewusst, das werde ich nie schaffen. Ich glaube da, dass diese verborgene Angst eine Rolle spielt, wenn es darum geht, soll ich mich jetzt zu diesem Gott der Bibel bekehren oder eben nicht? Also, auch scheint ein Leben mit Gott sehr viele Einschränkungen zu haben, währenddem mir ein selbstbestimmtes Leben alle Freiheit lässt. Auf den ersten Blick scheint also das Leben mit Gott alles andere als attraktiv zu sein, währenddem ein selbstbestimmtes Leben die ultimative Freiheit zu sein scheint. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das selbstbestimmte Leben führt uns immer mehr in die Sklaverei des Egoismus und somit auch in die Sklaverei der Sünde. Wir werden immer mehr von unserem Egoismus gesteuert und befinden uns dadurch überhaupt nicht in der Freiheit. Frei sind wir ja nur dann, wenn wir auch eine Sache lassen können, wenn wir etwas loslassen können, wenn wir sagen können, ich brauche meine Ehre nicht unbedingt. Ich brauche diesen Wohlstand nicht unbedingt. Ich kann ihn loslassen. Ich brauche nicht unbedingt die Wertschätzung aller meiner Mitmenschen. Ich kann es auch loslassen. Wenn ich diese Dinge loslassen kann, dann bin ich wirklich frei. Diese Freiheit hat uns Christus vorgelebt. Er war nicht abhängig von seiner Ehre. Er war nicht abhängig von seinem Wohlbefinden. Er konnte sein Wohlbefinden vollständig abgeben. Er war nicht abhängig von der Zustimmung der Menschen. Christus kannte nur eine Gebundenheit, und das war die Gebundenheit an seinen Vater und somit an die Liebe. Die göttliche Liebe, die sich mit der Wahrheit freut. Die göttliche Liebe freut sich mit der Wahrheit, gerade auch dann, wenn man zu seinen eigenen Fehlern steht, führt uns durch die Wahrheit in die wirkliche Freiheit, Johannes 8, 32. Durch eine Übergabe des Herzens an Gott hat das Herz auch gleichzeitig das Endziel vor Augen. Das Endziel aller Wege Gottes ist die Ankunft im Herzen des himmlischen Vaters und somit auch in der vollkommenen Liebe. Nur wer das Endziel vor Augen hat, besitzt in seinem Leben auch die optimale Ausrichtung. Dadurch wird das Denken auch richtig justiert. Wer an dieser Ausrichtung festhält, wird nicht böse werden. Das heißt natürlich nicht, dass dann keine Fehler und keine Verletzungen mehr geschehen können, aber wer aus der Liebe leben will, der will seinen Nächsten auch nicht mehr verletzen, obwohl es ihm immer wieder mal passiert. Ich habe ja so viele liebe Freunde und auch ich freue mich über meine Kinder und meine Enkel, und doch passiert es mir, und ich möchte ihnen wirklich wohltun, und doch passiert es manchmal mit einer unbedachten Bemerkung, dass ich dann meine Liebsten auch verletze. Und zum Glück haben wir die Offenheit, das dann auch einander zu sagen, und dass ich dann auch die Möglichkeit habe, mich entsprechend zu entschuldigen. Übrigens, wenn man sich nicht entschuldigen kann, dann leidet man auch unter Hochmut. Ja. Je schwerer es uns fällt, uns zu entschuldigen, desto mehr haben wir auch einen Maßstab dafür, wie hochmütig wir sind. Es gibt natürlich noch andere, ich sage jetzt mal, Faktoren, mit denen man das auch ein Stück weit erkennen kann. Aber das ist sicher auch eine davon. Es gibt bei einem Menschen nichts Schöneres, als wenn er sein Denken der göttlichen Liebe unterordnen will. Ihr kennt wahrscheinlich die Aussage aus 1. Korinther 13, wo es heißt, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz wenig Menschen kennengelernt, von denen ich wirklich das Gefühl hatte, die rechnen Böses nicht zu. Einer davon war mein Opa. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war dreimal ungehorsam gegenüber meinem Opa. Dreimal, sage und schreibe, nacheinander in der gleichen Sache. Das treibt natürlich einen Opa auch zum Zorn an. Er hat mich dann durch den Wald, er hat gesagt, du läufst jetzt da, das war in Arosa, du läufst jetzt durch den Wald nach Maran und da oben warte ich auf dich und wehe, wenn du da nicht erscheinst. Ja, also seine Strafe war Spaziergang alleine durch den Wald, und das hat mir überhaupt nicht gepasst. Und ich habe natürlich gegrollt während dem Weg dahin, und da komme ich da oben an und dann steht er da mit offenen Armen. Daniel, schön, dass du da bist, setz dich hin, du kannst dir ein Eis bestellen. Und ich, Was war jetzt das? Ja, da habe ich eine Lektion gelernt. Er hat mich erzogen, er hat mich bestraft, aber er hat mir auch die Lektion gelernt, ich rechne das Böse nicht zu. So ist unser Gott. Und wenn wir Menschen werden dürfen, die das Böse nicht mehr zurechnen, dann ist das etwas Wunderbares. Das ist ja, dann werden wir ein Wohlgeruch auch für unsere Mitmenschen. Die werden das spüren. Früher oder später spüren sie das. Das ist für mich schon ein sehr großes Ziel, ja, einer zu werden, der das Böse nicht mehr zurechnet. Schenken wir doch dem himmlischen Vater unser Herz und lassen wir uns von seiner Liebe bestimmen. Damit ein Mensch die göttliche Weisheit auch in die Tat umsetzen kann, braucht er unbedingt die göttliche Weisheit. Nicht alles, was wir als lieb und gut beurteilen, entspricht auch der göttlichen Liebe. Die göttliche Liebe führt manchmal zuerst in einen Zerbruch, damit auch eine wesenhafte Erneuerung stattfinden kann. Was bei wem notwendig ist, kann uns nur der Geist offenbaren. Ein Beispiel, es kam mal eine Frau zu mir, die hat gesagt, sie fühle sich so von Gott verlassen. Und ich wollte sie trösten und ihr sagen, ja, vielleicht geht es dir jetzt wie bei Hiob. Der hat sich auch von Gott verlassen gefühlt, aber Gott hat damit etwas Bestimmtes beabsichtigt. Und auch David hat sich mal von Gott verlassen gefühlt und trotzdem war ihm Gott ganz nahe. Und heute, wenn ich nochmal in der gleichen Situation wäre, würde ich das bei dieser Frau nicht mehr sagen, weil mir im Nachhinein klar wurde, sie lebte nicht nur in Sünde, das kann ja uns auch passieren, dass wir in einer Sünde leben, aber sie hat auch die Sünde gerechtfertigt. Das ist ganz schwerwiegend. Ja. Heute beurteile ich ihren Fall so, dass eben Gott sie in diese, ich sage jetzt mal, in dieses Gefühl der Gottverlassenheit hineingeführt hat, weil sie die Sünde gerechtfertigt hat. Ich möchte vielleicht hier wieder eine Klammer aufmachen. Wenn ich von Sünde rede, dann mache ich eine Dreierunterscheidung. Die erste Kategorie der Sünde ist, wenn wir Sünde tun, obwohl wir es nicht wollen. Das ist Römer 7. Ja, ich schreibe das mal hin, Römer 7. Da sagt der Apostel Paulus, das, was ich will, das tue ich nicht, und das, was ich nicht will, das tue ich. Somit tue nicht ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Das heißt, ich will es nicht, aber es passiert mir immer wieder. In dieser Kategorie leben praktisch alle Gläubigen. Jetzt kommt die zweite Kategorie. Die zweite Kategorie ist die, dass man sich vielleicht nach 10, 20, 30 Jahren an die Sünde gewöhnt hat. Also man hat sich daran gewöhnt. Man sagt zwar noch, dass es Sünde ist, dass es nicht okay ist, aber man hat aufgehört, sie zu verabscheuen. Man hat gesagt, ja, es ist jetzt einfach so, ich krieg's nicht mehr hin. Also man ist eigentlich da von dieser ersten Kategorie ein Stück weit in die zweite Kategorie hineingerutscht. Und dann gibt es die dritte Kategorie, und das ist meines Erachtens die Sünde zum Tod. Wenn man an der Sünde gefallen hat und wenn man sie rechtfertigt. Und das ist wirklich, wenn man in diesen Bereich herunterfällt, das ist lebensgefährlich. Natürlich kann Gott uns auch da draus führen, ja? Aber das ist richtig lebensgefährlich. Und mir ist es auch schon passiert, dass ich in diesen Bereich hineingefallen bin. Bewusst bin ich noch nie in diesem Bereich gewesen, bewusst, aber das kann letztlich nur Gott sagen. Aber mir ist es, ja, ich habe mich manchmal auch an etwas gewöhnt, gedacht, ich kriege das einfach nicht unter die Füße und habe es dann nach Jahren auch wieder vor Gott gebracht und bin quasi daran wieder eben in diesen Bereich oder bin in diesen Bereich hineingestoßen, auch wenn ich jetzt das Problem noch nicht restlos im Griff habe, ja, bin ich doch wieder in diesem Bereich, wo ich sage, das, was ich nicht will, das tue ich. Und ich bin nicht mehr in dem Bereich, dass ich sage, ich habe mich jetzt damit abgefunden, ja, mit der Sünde. Ich glaube, diese Unterscheidung ist relativ wichtig, gerade auch wenn wir seelsorgerlich tätig sind, braucht es auch Weisheit herauszufinden, wo ist eigentlich mein Gegenüber. Wenn mein Gegenüber die Abtreibung rechtfertigt, dann ist das eben keine Kleinigkeit. Nicht, wenn ich einfach sage, ja, das ist ganz okay, dass ich mal mein Kind weggemacht habe, dann ist das keine Kleinigkeit. Das ist nicht irgendein kleiner Fehltritt, ja, das können wir jetzt vergeben. Ja. Die Sache muss dann in Ordnung gebracht werden. Und die ist so lange nicht in Ordnung, solange man das rechtfertigt, ist sie nicht in Ordnung. Gott kann das auch vergeben, das ist ja keine Frage. Gott kann alles vergeben. Aber es braucht dann auch die Erkenntnis, das war Sünde und das tut mir leid und ich bitte um Vergebung. Also wir brauchen Weisheit im Umgang mit Menschen, zum auch ein Stück weit erkennen, wo befinden sie sich eigentlich? Was ist wirklich ihr Problem? Dass mir nicht einfach eine 0815 Antwort geben, ja, dir geht es wahrscheinlich jetzt wie Hiob. Nein. Immer, es ist von Fall zu Fall, ist es unterschiedlich, verschieden. Ein Herz, das sich Gott geweiht hat und das Eigentum Gottes geworden ist, soll und darf Weisheit begehren. Wer Gott um Weisheit bittet, tut etwas, das Gott gefällt. Darum schreibt Jakobus in seinem Brief, Kapitel 1, Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Ich möchte jetzt 30 Sekunden stille sein und jeder, der sich Weisheit wünscht, möge das innerlich tun. Lieber Vater, ich begehre deine Weisheit, ich möchte sie haben. Schenk du mir deine Weisheit. Ja, der Herr hat euer Gebet gehört und er wird euch erhören zu seiner Zeit. Gott möchte uns gerne Weisheit geben, aber er möchte auch, dass wir ihn darum bitten. Durch die Bitte um Weisheit bringt man auch zum Ausdruck, dass man sich göttliche Weisheit nur schenken lassen kann. Unser Gott kann uns seine Weisheit schenken. Diese Weisheit kann man sich nicht durch eigene Anstrengung aneignen oder durch irgendwelche intellektuelle Tätigkeiten erwerben. Man kann auch keinen Weisheitskurs in dem Sinn besuchen, dass man sagt, so jetzt gehe ich an einen Kurs und dann habe ich nachher Weisheit. Ja. Warum? Man kann natürlich zu einem 70-, 80-jährigen Mann gehen, der vieles erlebt hat und auch eine gewisse Weisheit hat. Man kann ihm zuhören, man kann einiges lernen von ihm. Aber richtig göttliche Weisheit kann uns nur Gott schenken. Warum? Weil er Ewigkeitserfahrung hat. Es ist ja kostbar, wenn ein 10-Jähriger auf einen 80-Jährigen hört und der 80-Jährige gibt ihm gewisse Ratschläge und er sagt, das will ich mich beachten, dann kann er ein Stück weit von der Erfahrung eines 80-Jährigen profitieren. Wenn wir Gott um Weisheit bitten, dann profitieren wir von der Weisheit des ewig Seienden. Wenn wir Leute auf der Straße fragen würden, was für sie Weisheit ist, dann kämen mit Bestimmtheit die unterschiedlichsten Antworten zum Vorschein. Landläufig werden Menschen mit einer großen Erfahrung und einer besonderen Gelassenheit ein Stück weit als weise eingestuft. Die Bibel vermerkt dazu auch etwas Lustiges. Das ist interessant, da heißt es in Sprüche 17, 28, auch ein Narr, wenn er schweigt, kann für weise gelten. Und wenn er seine Lippen verschließt, als verständig. Mein Opa hat einmal diesen Vers vorgelesen Und dann hat er berichtet, wie zwei junge Kerls, so 18 oder 20, dann zueinander gesagt haben, du, ja, dann wissen wir, jetzt in Zukunft schweigen wir. Quasi, dann, dass die anderen mich uns als Weise beurteilen. Wenn dann aber ein Mensch noch gute Ratschläge geben kann, dann ist man sehr schnell davon überzeugt, dass es sich hier um einen Weisen handelt. Solche Menschen findet man wahrscheinlich in allen Kulturen und Religionen. Es gibt einige philosophische Weisheiten, die vielleicht sehr hilfreich sein können. Es ist aber mehr als fraglich, ob sie uns auch die göttliche Weisheit vermitteln. Also eine philosophische Weisheit kann im Rahmen unseres irdischen Lebens vielleicht einen gewissen Wert haben, aber ich wäre schon sehr kritisch, mich auf eine solche Weisheit abzustützen, wenn es eben darum geht, um Dinge, die Ewigkeitswert haben. Weil eine ewige Weisheit kommt nur von dem Ewigen und nicht irgendwie von irgendwelchen Engelfürsten oder Menschen, die eine besondere Erfahrung haben oder eine besondere Intelligenz. Aus der Sicht Gottes ist manche philosophische und menschliche Weisheit eine absolute Torheit. Wenn man sich die Frage stellt, was Weisheit beinhaltet, dann sollte man zuerst einmal feststellen, wo die Weisheit anfängt. Das wisst ihr. Wo fängt Weisheit an? Genau. Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Da, wo keine Furcht des Herrn existiert, existiert in den Augen Gottes noch überhaupt keine Weisheit. Da kann man sämtliche Philosophien dieser Welt studiert haben, aus der Sicht Gottes hat man noch keine Weisheit. Wenn die Furcht des Herrn fehlt, dann ist man in den Augen Gottes ein Tor. Ganz egal, wie vermeintlich weise Sprüche man von sich geben kann. Aber warum ist das so? Wer den Schöpfer des Universums nicht fürchtet, ignoriert die Person, die alles erschaffen hat, die alles trägt, durch die wir überhaupt existieren und durch die wir das Ziel erreichen können. Man ignoriert die Person, die uns erschaffen hat und durch die wir das Ziel erreichen können. Und darum fehlt jegliche göttliche Weisheit. Wer Gott in seine Überlegungen nicht mit einbezieht, kann mit einem Flugzeugbauer verglichen werden, der die Gesetze der Gravitation und Aerodynamik nicht berücksichtigt. Also ein Flugzeugbauer muss die Gesetze der Gravitation und Aerodynamik berücksichtigen. Anders geht's nicht. Und ohne Gottesfurcht lassen wir das einfach außen vor. Wenn man nicht an die Existenz eines allmächtigen Gottes glaubt, ist es natürlich verständlich, dass man diesen Gott in sein Denken nicht mit einbezieht, nicht berücksichtigen kann. Es ist aber auch schon sehr fraglich, ob man es als weise bezeichnen kann, wenn man davon ausgeht, dass alle genetischen Baupläne eines jeden einzelnen Lebewesens einfach per Zufall entstanden sind. Wer den Herrn fürchtet, bezieht Gott in seine Überlegungen mit ein. Und wisst ihr, was der wunderbare Nebeneffekt der Gottesfurcht ist? Je mehr wir den Herrn fürchten, desto weniger Menschenfurcht haben wir. Ich sage euch eins, wenn ihr den Herrn zu 100% fürchtet, habt ihr keine Menschenfurcht mehr. Ich kann das heute noch nicht, ja, kann nicht sagen, dass ich meinen Herrn zu 100% fürchte, das ist mein Ziel, aber wer das tut, fürchte keine Menschen mehr, weil er den fürchtet, der alles in seinen Händen hat und der nichts, aber auch gar nichts an uns herankommen lässt, was nicht seinem göttlichen Willen und seiner Liebe entspricht. Wer den Herrn fürchtet, fragt sich, wie der Allmächtige zu dieser und jener Angelegenheit denkt und was seinem Willen entspricht. Man fürchtet den Herrn nicht, wenn man seinen Nächsten betrügt. Man fürchtet den Herrn nicht, wenn man den Geringen verachtet. Es gibt eine Stelle, die sinngemäß so heißt: Wer den Geringen verachtet, verachtet den, der ihn gemacht hat. Wir wissen aus der Bibel, dass Gott sich mit seinen Geschöpfen identifiziert. Und wenn jemand die Seinen verfolgt, dann verfolgen wir ihn. Und wenn jemand einen Menschen oder ein Geschöpf verachtet, das er geschaffen hat, dann verachten wir ihn. Wenn ich zu einem Menschen sage, was bist du für eine elende Kreatur, dann verachte ich ihn, weil er diese Kreatur geschaffen hat. Gott hat Menschen geschaffen, die wir vom Äußeren her, manchmal vielleicht auch vom Intellekt her, überhaupt nicht attraktiv finden. Und dafür gibt Gott denen mal etwas Inneres, wo wir einmal staunen werden, was Gott mit diesen Leuten macht. Und wir tun gut daran, wenn wir auch die Geringen und die Elenden nicht verachten. Man fürchtet den Herrn nicht, wenn man die Elenden unterdrückt. Man fürchtet den Herrn nicht, wenn man falsches Zeugnis gegen seinen Nächsten ausspricht. Man fürchtet den Herrn nicht, wenn man lieblos auf den eigenen Vorteil fokussiert ist und wenn man die eigene Ehre sucht. Mangelnde oder fehlende Gottesfurcht wird vor allem da sichtbar, wo man den Herrn betrügt. Ich habe heute ein Beispiel gesagt, heute Nachmittag. Es wäre für mich ein leichtes, anonyme Spenden bei der Steuererklärung zu unterschlagen. Ja, ich bekomme oft manchmal ein Kuvert als Spende. Ich weiß nicht mal, von wem ich das bekommen habe. Es gibt keine Quittung und gar nichts. Und das müsste ich bei meinen Steuern doch gar nicht als Eingabe verbuchen, weil es kann mir niemand nachweisen. Ja, aber er sieht's. Und wenn ich möchte, dass auf meiner Arbeit einen Segen liegt, wenn ich möchte, dass er mich auch versorgt, dann möchte ich auch in der Furcht vor ihm leben und sagen, ich will hier ehrlich sein, ich will hier nicht irgendwie eine krumme Tour machen. Würde ich aber so etwas tun, ginge ich von der Annahme aus, dass Gott dies nicht sieht oder dass es ihn nicht interessiert oder ich verdränge die Tatsache eines allwissenden Gottes. In diesem Fall hätte ich keine Gottesfurcht und ich würde nicht aus dem Glauben heraus leben. Es gibt keine Weisheit ohne eine Miteinbeziehung Gottes in unser Denken. Wir können nur dann weise sein, wenn wir Gott in unser Denken mit einbeziehen. Die Christen fragen sich immer wieder, wie sie den Willen Gottes für ihr Leben erkennen können. Dabei wollen gerade die jungen Gläubigen wissen, welchen Beruf sie erlernen sollen, wo sie wohnen oder welches Auto sie kaufen sollen. Gott freut sich darüber, wenn wir ihn in alle Bereiche des Lebens mit einbeziehen und das sollten wir auch weiterhin tun. Aber es gibt für unseren Herrn viel wichtigere Dinge als die Frage, welches Auto ich kaufen soll. Wir Christen stehen manchmal in der Gefahr, eine nebensächliche Angelegenheit zur Hauptsache zu machen, damit wir uns weniger mit den wirklich wichtigen Dingen unseres Lebens beschäftigen müssen. Die wirklich wichtigen Fragen unseres Lebens lauten zum Beispiel: Liebe ich meinen Gott von ganzem Herzen? Und wie kann ich zu seiner Ehre leben? Die wirklich wichtigen Fragen sind: Liebe ich meine Mitmenschen wirklich und wie kann ich für sie einen Segen werden? Mit diesen und ähnlichen Fragen beziehe ich Gott in mein Denken, Reden und Handeln mit ein. Ich unterordne mein Denken dem allmächtigen Gott und somit fürchte ich ihn. Die Gottesfurcht beinhaltet nicht die Angst vor einem willkürlichen Despoten, der es manchmal gut mit uns meint und ein andermal uns schaden will. Selbst da, wo Paulus von einem Engel Satans geschlagen wurde, meinte Gott es gut mit ihm. Und das Erstaunliche ist, dass der Apostel Paulus nach dreimaligem Gebet erkennen durfte, jawohl, das ist gut. Warum? Erstens überhebe ich mich nicht, weil dem Paulus wurden so gewaltige Offenbarungen gegeben, dass die Gefahr da war, dass er sich überhob. Das hat ihn davor bewahrt, sich zu überheben. Und zweitens kommt die Kraft Gottes in meiner Schwachheit zur Vollendung. Also letztlich hat Paulus in diesem sehr unangenehmen Umstand, von einem Engel Satans geschlagen zu werden, sogar etwas Positives erkennen können. Selbst Jesus, der sich von seinem Vater immer absolut geliebt wusste, hatte Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Also wenn ihr Jesaja 11 lest, bei den Auslegern ist ganz eindeutig, Jesaja 11 bezieht sich auf Christus. Also ich kenne keinen Ausleger, der sagt, Jesaja 11 sei nicht Christus. Und da wird ausgesagt, dass er Wohlgefallen hatte an der Furcht des Herrn. Also wenn wir den Ausdruck Furcht des Herrn hören, dann haben wir manchmal das Gefühl, ach, das ist so etwas Unangenehmes, da muss ich immer mich da vor einem Vater fürchten, der mich ständig straft, wenn ich mal was Blödes mache oder so, und wo ich nicht ganz genau weiß, ob er es gut mit mir meint. Nein, nein, überhaupt nicht so. Der Herr Jesus wusste sich total von seinem Vater geliebt und trotzdem hatte er Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Das ist schon wichtig. Die Furcht des Herrn bewahrt uns vor dem Bösen, weil sie das Böse hasst. In Sprüche 8,13 heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Die Furcht des Herrn hasst in erster Linie das Böse in sich selbst. Nur durch die Furcht des Herrn kann uns der eigene und zum Teil auch fromme Hochmut bewusst werden, so dass wir lernen, uns selbst, also ihn, ich meine den Hochmut, selbst zu ächten. Den Hochmut. Die Furcht des Herrn ist also der Weisheit Anfang. Erst mit dieser Furcht betreten wir den Raum der wesenhaften Weisheit. Also, ich will das jetzt mal an einem Raum festmachen. Nehmen wir an, in diesem Raum wäre jetzt die Weisheit, einfach nur so als Beispiel. Und alles draußen herum wäre keine Weisheit. Wenn wir da zur Tür hineinkommen, ist das quasi, ich trete durch die Tür der Furcht des Herrn. Wenn ich da in die Furcht des Herrn eintrete, dann komme ich in den Raum der Weisheit. Vorher bin ich außerhalb der Weisheit. Allein in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, gemäß Kolosser 2,13. Durch eine vertrauensvolle Liebesbeziehung zu Jesus Christus haben wir auch einen direkten Draht zur höchsten Weisheit. Diese unmittelbare Verbindung zur göttlichen Weisheit beinhaltet aber nicht den Zustand, von diesem Zeitpunkt an immer genau zu wissen, was zu tun und zu sagen ist. Wenn ich aus der Vertrauensbeziehung zu Christus heraus etwas tue, dann bleibt immer noch das Bewusstsein übrig, dass es nur durch seine Gnade gelingen kann und dass ich gar nichts im Griff habe. Es gehört geradezu zur Weisheit, dass wir aus dem Bewusstsein heraus leben, ohne ihn gar nichts tun zu können. Jesus sagt das, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein weiser Mensch lebt auch aus dem Bewusstsein, dass alles ein Geschenk seiner wunderbaren Gnade ist. Ich möchte noch beten. Ja, lieber himmlischer Vater, durch dich, durch deinen Geist haben wir Zugang zur ewigen Weisheit, zu deiner Weisheit. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Und du hast unsere Gebete gesehen, auch den Wunsch um Weisheit. Und du hast in deinem Wort versprochen,
dass du uns Weisheit gibst, wenn wir dich darum bitten. Und dafür wollen wir dir jetzt schon von ganzem Herzen danken, dass du uns diese Weisheit zu deiner Zeit schenkst. Ich danke dir, dass du jetzt auch mit uns in diese Nacht gehst und jedes einzelne von uns ganz besonders auch segnest. Amen.